So, guten Morgen. Ich finde es toll, dass so viele Leute da sind. Echt, klasse. Nicht alle können kommen, ist mir völlig klar. Manche, die stecken echt absolut fest und haben keinen Anschluss an irgendwelche öffentliche Netze. Aber ich finde es toll, dass ihr da seid und gemeinsam durch die Offenbarung zu gehen. Und wie gesagt, wir haben uns heute Morgen was vorgenommen. Offenbarung, Kapitel 8 und 9. Ein junger Kerl war frisch bekehrt, kam mit seinen christlichen Freunden zusammen und erzählte ihnen, dass er jetzt mal so richtig die Offenbarung studieren will. Man kann sich vorstellen, diese christlichen alten Hasen, ja, die schon länger im Glauben waren, die haben ihn natürlich versucht, davon abzuraten. Die haben gesagt, Mensch, ey, vergiss es. Ja, wir sind schon 20 Jahre lang gläubig und trauen uns nicht an das Buch ran. Viel zu schwierig, kaum zu verstehen. So viel verschiedene Auslegungen, so düster. Ach, das kannst du vergessen. Und haben ihm das echt madig gemacht. Und vor allen Dingen haben sie gesagt, kein Mensch weiß so richtig, was das bedeutet, dieses Buch. Und er sagt, doch, ich weiß das. Und sie sagen, du bist gerade mal ein paar Wochen oder ein paar Monate gläubig und du willst das wissen. Er sagt, ja klar, ich weiß, was das bedeutet. Er sagt, es bedeutet, wir werden gewinnen. Das ist die Bedeutung der Offenbarung. Wir werden gewinnen. So, und wenn du jetzt auch schon länger Christ bist, ja, und dir geht es wie vielen anderen, die sagen, oh, nee, die Offenbarung, ja, ich wage mich jetzt einfach mal gemeinsam mit der City Chapel mal daran. Dann ist mein Wunsch, dass du am Ende sagen kannst, so aus ganz tiefen Herzen, wir werden gewinnen. Das ist die Message. Und wir haben hier schon so das Hintergrundbild, ja, den Engel, Micha soll das, glaube ich, sein, mit dem Horn, ja, und dem Schwert in der Hand. Das steht in Mannheim irgendwo. Ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, auf welcher Kathedrale und auf welchem Haus. Ich finde es ein ganz schönes Bild. Und wir werden heute uns die verschiedenen Trompeten anschauen. Deshalb ist das auch unser Hintergrundbild. Aber zuerst mal möchte ich euch mal 4 kurze Gründe nennen, warum wir überhaupt uns mit der Offenbarung beschäftigen. Das erste ist, es gibt einen Gott, der die Kontrolle hat und sie behält. Das ist Punkt Nummer 1. Es gibt einen Gott, der die Kontrolle hat, jetzt hat und sie behält. Und wenn wir uns mit der Zukunft beschäftigen, sollen wir das merken. Wenn Gott mit diesen Dingen zurechtkommt, dann kommt er auch mit den jetzigen Dingen zurecht. Das ist ein Punkt. Und Punkt Nummer 2 ist, es gibt ein Ziel. Wir haben ein Ziel. Und wir haben ein Ziel vor Augen. Und dieses Ziel ist positiv. Wir schauen uns ja die Offenbarung auf 2 Ebenen an. Es gibt die himmlische Ebene und die menschliche, die irdische Ebene sozusagen, die weltliche Perspektive. Und als Christen haben wir dieses Ziel vor Augen und wir können uns freuen auf diese Dinge, die da auf uns zukommen. Gleichzeitig gibt es natürlich auch eine Zielverfehlung. Und diese Zielverfehlung wird uns auf tragische Weise dargestellt in dem, was wir in der Offenbarung auch sehen. Nämlich bei den Menschen, die sagen, ich brauche keinen Gott, ich habe mein eigenes Ziel, ich verfolge die Ziele in meinem Leben und darüber hinaus gibt es nichts. Und Punkt Nummer 3 ist, es gibt einen Sinn in unseren Leiden. Das ist auch wichtig. In deinem Leiden, da wo du vielleicht jetzt gerade im Moment durchgehst, wir sprechen ja von der sogenannten Trübsalszeit. Ja, es ist so ein Wort, das man gar nicht so richtig greifen kann. Aber von diesen Jahren, da reden wir von. Aber vielleicht ist dein Leben gerade auch so eine Trübsalszeit. Und wir sehen in der Offenbarung, es gibt einen Sinn im Leiden. Und vor allen Dingen, Leiden ist nicht Gottes Ziel mit deinem Leben. Hinter dem Leiden steht immer was anderes. Steht immer ein ja, dieses, wir werden gewinnen. Hinter dem Leiden steht immer was Besseres, was Gutes. Und Gott ist in dem Leiden drin. Er hilft dir, er trägt dich durch. Auch das sehen wir in den verschiedenen Kapiteln der Offenbarung. Und das vierte, und das finde ich auch ganz schön, es gibt noch Gerechtigkeit. Ja, da fragt man ja oft, gibt es eigentlich noch Gerechtigkeit? Das ganze Unrecht auf dieser Welt. Viele Menschen, auch viele, die mit Gott nichts zu tun haben wollen, fragen sehr häufig, warum lässt Gott all das Leid zu? Das ist eigentlich falsch gestellt, diese Frage. Gott lässt nicht dieses Leid zu, sondern wir werden heute sehen, dass Gott im Gegenteil, dass Gott seine Hand über dieser Welt hält. Würde Gott das nicht so tun, würde genau das passieren, was wir heute sehen. Und es gibt noch Gerechtigkeit. Wir sehen hier in der Offenbarung Christen, die in dieser Zeit massiv ungerecht behandelt werden. Auch heute werden Menschen ungerecht behandelt. Viele müssen schwere Zeiten durchleben, aber auch viele einfach ungerecht. Und du fragst dich, was ist denn mit den anderen? Wird es niemals irgendeine Gerechtigkeit geben? Doch, es gibt eine Gerechtigkeit. In der Offenbarung siehst du das. Und das ist so eine Gerechtigkeit, dass wir oft gar nicht so richtig damit dealen und umgehen können und denken, boah, muss das denn sein? Das soll vielleicht mal so reichen als kleine Wiederholung. Als kleine Begründung für die Offenbarung. Die Wiederholung muss ich euch auch ein paar Sätze sagen, weil es kann ja sein, du bist heute das erste Mal hier in der Gemeinde und das klingt alles für dich ein bisschen abgespaced, ja. Das wird es auch heute. Das wird wirklich so klingen. Aber ich möchte nur zwei Dinge nennen in der Wiederholung. Wir sind eigentlich eingestiegen im Kapitel 4. Im Kapitel 4 bekommen wir nämlich die Erklärung, wie das ablaufen wird. Es beginnt im Kapitel 4 mit der sogenannten Entrückung. Wir glauben, dass diese Trübsalzeit, wir reden hier von 7 Jahre, das wird eine Zeit sein, die über diese Erde kommen wird. Sie wird eingeläutet durch die Zeit, durch das Wiederkommen Jesu. Aber Jesus wird zweimal wiederkommen. Er wird einmal wiederkommen, sozusagen unsichtbar, nicht sichtbar, und er wird seine Gemeinde zu sich holen. Entrückung. Ja, das ist ein Event, da müssen wir uns im Moment jetzt schon drauf einstellen. Das kann jetzt passieren, ja. Und wir werden bei ihm sein. Und dann wird sozusagen dieses Gericht über die Erde kommen. Im Kapitel 5 bekommen wir eine Erklärung darüber, was das alles mit diesem Gericht auf sich hat. Da taucht plötzlich dieses Buch mit den 7 Siegeln auf, was ja nicht die Offenbarung ist, sondern eine Schriftrolle wird dort aufgezeigt, eine Schriftrolle mit 7 Siegeln. Und wir haben gesagt, von dem Kontext her glauben wir, es ist in dieser Schriftrolle ist sozusagen die ganze Geschichte dieser Welt drin aufgeschrieben. Und wenn das wirklich so ist, dann wird all dieses Böse und all dieses Leid und all die Ungerechtigkeit dort drin sein. Und dieses Buch ist geschlossen mit 7 Siegeln. Und niemand traute sich, dieses Buch zu öffnen, außer diesem Löwe von Juda, den Johannes als ein Lamm wahrnimmt, was geschlachtet war, aber auch wieder da stand. Also wir haben uns ausführlich damit beschäftigt. Das war niemand anders als Jesus. Und Jesus nimmt diese Rolle und öffnet dieses Siegel. Das haben wir letztes Mal gesehen. Weil es muss einer öffnen, es muss eine Lösung geben für dieses Dilemma dieser Welt. Weil es bedeutet ja, wenn das nicht geöffnet wird, gibt es keine Hoffnung, keine Chancen für die Menschen. Auf der anderen Seite heißt es, wenn es geöffnet wird, werden natürlich die als Folge diese Strafen über die Erde kommen, weil irgendwo muss ich dieses ja entladen, diese negative Kraft, die da drin steckt. Ja? Gleichzeitig ist aber Jesus, der dieses Siegel geöffnet hat, in der Lage, die Lösung zu schaffen, die Erlösung zu schaffen. Hier zitiere ich nochmal Kapitel 5, Vers 9. Da heißt es über Jesus: Und du hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht. Das wurde festgemacht am Kreuz. Das Kreuz von Golgatha. Das bedeutet, jemand, der diese Erlösung hat, wenn du an Jesus glaubst, erlöst er dich, vergibt er dir. Wenn dein Leben wie ein Buch ist mit 7 Siegeln, wie diese versiegelte Schriftrolle, dann löst er dieses Siegel, nimmt dir die Schuld weg. Und damit ist natürlich dieses Gericht an dir vorbeigezogen sozusagen, weil Jesus das auf sich genommen hat. Deshalb musste er diesen brutalen Tod sterben. Aber dadurch, dass er auferstanden ist von den Toten, gehören wir zu ihm. Und das wird deutlich in der sogenannten Entrückung. Deshalb, glaube ich, wird dieses Gericht an den Menschen vorbeigehen, die Jesus kennen. Weil er ja für uns bezahlt hat. Auf der anderen Seite, deswegen will Jesus auch, dass alle Menschen gerettet werden. Jesus will eigentlich, Gott will nicht, dass irgendeiner irgendwas erleben muss, Leid erleben, Strafe erleben muss in der Zukunft, sondern er möchte uns erlösen. Und darum stehen wir jetzt hier, darum haben wir die Offenbarung, um zu zeigen, hey, du brauchst Jesus, du brauchst Gott. Wenn du Gott nicht hast, du schaffst es nicht alleine durchs Leben zu gehen. Doch, durchs Leben schon, aber du kannst die Konsequenzen nicht tragen. Nun, wir haben uns diese 7 Siegel angeschaut und wir werden heute einen Schritt weitergehen. Nämlich mit dem letzten Siegel, das sind ja nur die Siegel, die sich da öffnen. Und da gab es schon ein paar Katastrophen. Man kann sich vorstellen, wenn es durch die Siegel schon zu Katastrophen kam und jetzt wird diese Rolle geöffnet, was wird denn da als Auswirkung kommen? Und tatsächlich, jetzt kommen die sogenannten Posaunen. Ja? Offenbarung 8 und 9, die sieben Posaunen. Aber wisst ihr, was das auslöst? Da wird die Hölle los sein. Das ist auch mein Thema. Ist vielleicht ein bisschen provokant für den einen oder anderen. Da ist die Hölle los. Aber das ist tatsächlich dieser Spruch, den kennen wir ja manchmal. Manche sagen, draußen ist die Hölle los. Da ist die Hölle nicht los. Es ist kalt, es ist glatt. Ja, das ist ein bisschen anders, wenn wirklich die Hölle los ist. Und das werden wir heute sehen. Und es wird eingeleitet mit dem Öffnen des siebten Siegels. Da heißt es im Vers 1, Kapitel 8, und als es, das Lamm, Jesus, das siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel, etwa eine halbe Stunde. Jetzt versuchen wir das mal 15 Sekunden, Schweigen. Ja, können wir das mal probieren? Okay, Zeit läuft. Wow, hält man kaum aus, oder? Stille. Eine halbe Stunde. Ja, wir erinnern uns, im Himmel war Lobpreis, da war Anbetung, da war Feiern, da war Begeisterung über Jesus, über das, was er getan hat. Wir haben das in Kapitel 4 und 5 gesehen und immer wieder, ja auch letzte Woche, im 6 und 7. Und nun wird dieses Ding geöffnet, dieses siebte Siegel, und es entsteht eine ganz ehrfurchtsvolle Stille. Und im Vers 2 heißt es, da gibt es doch kein Handy da oben in der Ehrfurcht. Halleluja! Ja. Im Vers 2 heißt es, und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen. Das sind besondere Engel. Und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben. Und plötzlich gibt es jetzt einen Einschub. Hat eigentlich mit dem Thema gar nichts zu tun. Plötzlich gibt es einen Einschub. Und ein anderer Engel kam, stellte sich an den Altar und hatte ein goldenes Räucherfass. Das ist also jetzt nicht so ein Fass, ja, sondern so ein kleines Fässchen. Da hatte man so Räucherwerk drin im Alten Testament bei den Priestern. Und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete aller Heiligen auf den goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Hier ist praktisch eine Situation nachgestellt, oder was heißt nachgestellt, ist wie im Alten Testament. Da war ein Priester, eigentlich der hohe Priester, er opferte oder er räucherte. Ja, das können wir uns alles gar nicht so richtig nachvollziehen, was da alles mit gemeint ist. Aber das war ein Symbol im Grunde genommen für Opfer, für Dank, für Ehranbetung, für Gott, für Anbetung und so weiter. Und hier heißt es, dass dieses Räucherwerk die Gebete aller Heiligen sind. Es gibt Ausleger, die sagen, dieser hohe Priester hier ist niemand anders als Jesus. Weiß ich nicht. Es gibt auch andere Ausleger, die sagen was anderes. Es ist durchaus möglich, denn von Jesus heißt es im 1. Johannes 2, Vers 1, dass er unser Beistand bei dem Vater ist. Also hier ist ja dieser hohe Priester, er kommt zu Gott, er kommt zu diesem Altar, er opfert das als Dank, als Ehrerbietung, als Anbetung. Und natürlich auch der Heilige Geist, von dem heißt es im Römer 8, Vers 26, dass er uns vertritt mit unaussprechlichen Seufzern. Also halten wir fest, jedes Gebet, das ist interessant, jedes Gebet, das du von Herzen betest, findet jetzt im Moment Erhörung, da passiert jetzt im Moment was. Und das wird sozusagen, das hält an bis zur Wiederkunft Jesu, bis die Gemeinde vor Gottes Thron ist. Merkt ihr, wir haben uns gerade mal wieder in diese himmlische Perspektive begeben, da wo sich die Gemeinde, da wo sich die Christen aufhalten, nämlich vor Gottes Thron. Und dort passiert was mit diesen Gebeten. Natürlich auch mit diesen Gebeten, die in jener Zeit von Christen gebetet werden. Das werden wir gleich nochmal sehen, die in dieser Zeit tatsächlich auch noch da sein werden, die sich nämlich in dieser Zeit bekehrt haben. In Vers 4 heißt es, und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen auf aus der Hand des Engels vor Gott. Das ist eine herrliche Kombination. Die Erlösung Jesu, ja, das geschieht hier zusammen durch Jesus Christus und die Beziehung, die Gebete der Heiligen, das steht in Gemeinsamkeit. Das kommt vor Gottes Thron. Es ist so gewaltig, wenn du deine Augen schließt, wenn du in einer Notsituation drin bist, dieses Gebet kommt vor Gott. Dieses Räucherwerk war auch immer ein sogenannter lieblicher Geruch vor Gott. Das ist echt ein Hammer. In Vers 5 heißt es, und der Engel nahm das Räucherfass, das ist krass, was jetzt passiert, und füllte es vom Feuer des Altars. Und was er jetzt macht, und er warf es auf die Erde. Und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und ein Erdbeben. Mit anderen Worten, hier geht es ja immer noch um Gebet. Gebet hat Power. Gebet hat Kraft. Pass auf, was du betest. Pass auf, was du betest. Das ist nicht ohne. Ja? Gebet wirkt. Gebet wirkt immer. Auch wenn du den Eindruck hast, oh, Gott hört mich. Ja, doch, Gott hört dich. Vielleicht ist das nur das eine, was du heute mitnimmst. Gebet wirkt. Gebet hat Wirkung. Es ist jetzt nicht einfach das Runderleiern vom Vater Unser oder irgendwelche Floskeln oder manchmal bei der Anbetung sind wir auch nicht so richtig mit dem Hirn dabei, sondern mehr im Gefühl. Aber sobald es vom Herzen kommt, Gebet wirkt. Das löst was aus. Das bleibt erhört. Dieses Gebet wird hier zum Gericht, könnte man auch wieder sagen, den vierten Punkt, den ich am Anfang genannt habe, dass es auch noch Gerechtigkeit gibt. Es gibt Gerechtigkeit bei Gott. Täusch dich nicht. Wenn du zu Gott deine Not bringst und du hast den Eindruck, du wärst total ungerecht behandelt von irgendwelchen Menschen und den Menschen geht's gut, das schreibt David schon in den Psalmen, aber hier siehst du, letztendlich kommt dieser Schub. Letztendlich kommt diese Konsequenz. Und warum ich glaube, warum das hier steht, vor den sogenannten Posaunengerichten, ist, Gebet richtet sich an Gott, an die unsichtbare Welt Gottes. Und Gott wirkt, seine Engel wirken und alles Mögliche. Da passiert richtig was. Und Gebet hat Power über den Teufel und über seine Dämonen. Wenn ein kleines Kind betet, Jesus, bitte beschütze mich, das haut rein. Wir werden heute sehen, wie diese Dämonen und der Teufel sichtbar dargestellt werden. Wenn wir das sichtbar sehen würden, der hält sich die Ohren zu von diesem kleinen Mädchen, was das vierjährige Mädchen, was da zu Gott fleht, ja, was er plötzlich Angst kriegt. Lieber Heiland, beschütze mich. Das hat Power ohne Ende. Und das werden wir auch heute sehen. Nun, jetzt schauen wir uns mal die Posaunen an. Und die sieben Posaunen im Vers 6. Und die sieben Posaunen und die sieben Engel, welche die sieben Posaunen hatten, machten sich bereit, um zu posaunen. Während die Siegelgerichte alle natürlich nachvollziehbar waren, werden diese Posaunen hier, da werden Dinge, wirst du von Dingen lesen, die sind nicht mehr ganz so nachvollziehbar. Der Grund liegt darin, hier geschieht Schöpfung rückwärts. Schöpfungswerk war auch übernatürlich. Da passieren plötzlich Dinge und man fragt sich natürlich heute noch, das kann doch alles gar nicht sein. Doch, der Schöpfergott ist in der Lage, Dinge zu bewirken, die wir nicht bewirken können. Und was hier passiert, hier geschieht Schöpfung rückwärts. Ich zitiere mal Adolf Pohl aus der Wuppertaler Studienbibel. Er sagt Folgendes. Schöpfung rückwärts. Gott bricht das kosmische Gebäude ab, das er selbst einst in der Schöpfung errichtete. Seine Bewohner, der Mensch, bisher so vertraut mit dieser seiner Wohnung, so wohlig eingerichtet und sicher darin, erlebt etwas, was seine Erwartungen, die er normalerweise an seine Umwelt stellen konnte, durchkreuzt. Sein Haus wird von außen abgebrochen, das Dach von oben abgedeckt und der Boden von oben erschüttert. Und das schauen wir uns jetzt an. Diese Gerichte ziehen sich weiter in den ersten 3,5 Jahre der gesamten 7 Jahre. Und da lesen wir Folgendes. Und ich werde da nicht im Detail jetzt auf jedes Grashalm eingehen, sondern es geht nur um den Überblick. Ja? Also, die erste Posaune. Und der erste Engel posaunte und es kam Hagel und Feuer mit Blut vermischt und es wurde auf die Erde geworfen. Wir können hier vielleicht an einen vulkanischen Auswurf denken, der nicht selten in der Luft auch Hagel erzeugt und auf der Erde Feuer verursacht. Blut könnte symbolisch gemeint sein durch das Verdunkeln der Atmosphäre, das Rote von der Lava und so weiter und so fort. Kann aber auch sein, dass es richtig echt gemeint ist. Weiß ich nicht. Und der dritte Teil der Erde verbrannte und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Das ist ein finsteres Bild der Zerstörung. 30% der Pflanzenwelt werden da vernichtet. Dann kommt die zweite Posaune im Vers 8 und der zweite Engel posaunte und etwas wie ein großer feuerflammender Berg wurde ins Meer geworfen, vielleicht ein Meteorit. Und der dritte Teil des Meeres wurde zu Blut. Und es starb der dritte Teil der Geschöpfe im Meer, die Leben hatten. Und der dritte Teil der Schiffe wurde zerstört. Auch hier bleiben wir im Unklaren, was die Erklärung sein könnte. Es gibt tausende von Erklärungen, die teilweise haaresträubend sind. Aber wir lesen hier, dass aufgrund dieses Super-GAUs die Meerestiere massenweise verenden. Blut, hier ist die Rede von Blut. Das kann man wörtlich nehmen im Sinn von, dass es eine Folge ist von dem Verenden der Tiere. Es kann aber auch sowas sein wie damals in Ägypten bei diesen Plagen. Ja. Das versuchen auch Leute bis heute wegzuerklären. Ein Wunder Gottes. Ähnliches im Kleinformat in Ägypten. Ja. Dann kommt die dritte Posaune. Der dritte Engel posaunte und es fiel vom Himmel ein großer Stern, brennend wie eine Fackel. Er fiel auf den dritten Teil der Ströme und auf die Wasserquellen. Auch hier könnte wieder die Rede sein von einem Himmelskörper. Es gibt ja genug im Weltall, ja. Und der Name des Sterns heißt Wermut. Wermut hat einen strengen und bitteren Geschmack. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal probiert hat. Ich will es nicht probieren. Auf jeden Fall was ganz Ekliges, ja. Und der dritte Teil der Wasser wurde zu Wermut. Und viele der Menschen starben von den Wassern, weil sie bitter gemacht waren. Was das auch immer auslöst, schlimm. Trinkwasser, das sagen viele Profis und Spezialisten, ist durchaus möglich, dass es einmal wertvoller und kostbarer als Öl und als Gold wert. Dann die vierte Posaune. Der vierte Engel posaunte und es wurde geschlagen der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, sodass der dritte Teil von ihnen verfinstert wurde und der Tag seinen dritten Teil kein Licht hatte und ebenso die Nacht. Es geht hier nicht um die Strahlkraft, ja, dass Gott die Sonne dimmt, steht hier nicht, sondern allein schon durch diese Klimakatastrophen wird sich die Atmosphäre verdunkeln. Man kann sich vorstellen, dass es dadurch auch zum Temperatursturz kommt, von wegen Klimaerwärmung. Ja? Es gibt noch Hoffnung. Es wird kälter. Zusammenfassend sagt David Gussig, auch ein Ausleger, den ich auch sehr schätze, dazu Folgendes. Viele fragen sich, ob dies alles durch Phänomene geschieht, die wir heute kennen, wie Atomkrieg, Radioaktivität, Klimawandel, Meteoriten und so weiter. Diese Dinge sind möglich. Aber sie sollten niemals die wesentliche Wahrheit verdecken. Gott bringt Gericht. Er ist kein passiver Zuschauer. Das ist die Message, die dahinter steckt. Und mehr brauchen wir da eigentlich auch gar nicht drauf einzugehen. Man könnte sagen, es ist jetzt schlimm genug, aber es kommt leider noch schlimmer. Denn diese ersten vier Posaunen waren ja eigentlich nur Natur, haben sich nur auf die Natur ausgewirkt, in erster Linie. Natürlich auch als Folge auf den Menschen, aber die Natur war im Grunde genommen so im Fokus. Und jetzt heißt es in Vers 13, und ich sah und ich hörte einen Adler hoch oben am Himmel fliegen und mit lauter Stimme sagen, nun Adler können nicht sprechen. Es war also kein Papagei, ja, ein Adler, aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ja. Dieser Adler fliegt da, Johannes sieht ihn, der Schreiber, und er hört, wie dieser Adler ruft, wehe, 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 dreimal. Das steht vermutlich für diese drei kommenden Gerichte, die Posaunen, die noch ausstehen. Denen, die auf der Erde wohnen, wegen der übrigen Stimmen der Posaune, der drei Engel, die Posaunen werden. Was jetzt kommt, ist tragisch, extrem tragisch. Aber wisst ihr was? Was jetzt geschieht, ist das, was dem Wunsch der meisten Menschen entspricht. Ich sage es nochmal, was jetzt geschieht, ist das, was dem Wunsch der meisten Menschen heute entspricht. Und das ist, Gott zieht sich zurück. Wenn du die Menschen draußen, die meisten Menschen fragst, sie wollen nichts mit Gott zu tun haben. Ich will mein Leben, lass mich mit Gott in Ruhe. Und genau das passiert hier. Gott erhört sozusagen das Gebet der Menschen, die immer wieder gesagt haben, lass mich mit dem Gott in Ruhe. Gott zieht sich zurück. Und wir sehen jetzt, und das ist der springende Punkt an dieser ganzen Geschichte, wir sehen jetzt, was passiert, wenn Gott seine Hand zurückzieht. Im Moment hält Gott seine Hand über diese Welt. Wenn Gott es nicht machen würde, dann wäre diese Erde schon längst zerstört. Da braucht nur irgendein Verrückter auf den berühmten Knopf zu drücken. Da gibt es ja so ein paar Spezialisten heutzutage. Und alles wäre vorbei. Ich bin überzeugt davon, dass Gott seine Hand über diese Welt hält. Nicht nur sichtbar, sondern auch in der unsichtbaren Welt. Gott, das werden wir gleich sehen, was er tut, was er alles bewegt. Was wir jetzt hier nämlich sehen, das klingt eher nach Science Fiction oder nach Transformer oder den Feinden von Herr der Ringe. Wir haben uns ja alle schon an diese Figuren gewöhnt, oder? Die meisten von euch kennen das. 3D-Kino und dann sieht man die Viecher ja auf sich zufliegen förmlich. Ist doch interessant. Ich frage mich, warum ist das so? Warum leben wir in einer Zeit, in der das immer mehr entwickelt ist, dass du den Eindruck hast, du bist mittendrin und diese Figuren, diese Fratzen, die sind schon förmlich fast echt. Nun, hier haben wir sowas. Die fette Posaune. Die vierte hatten wir schon. Genau. Die fünfte Posaune. Und der fünfte Engel posaunte. Und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war. Man könnte annehmen, schon wieder ein Himmelskörper, aber schau genau hin. Es wurde ihm den Schlüssel zum Abgrund gegeben. Und er öffnete den Schlund des Abgrunds. Er, ja. Und ein Rauch stieg auf aus dem Schlund wie der Rauch eines großen Ofens. Und die Sonne und die Luft wurde von dem Rauch des Schlundes verfinstert. Man könnte wieder annehmen, ein Himmelskörper, ein Meteorit oder was auch immer. Aber dieser Stern ist eine Persönlichkeit. Es wird von er gesprochen. Und dieser er hat einen Schlüssel in der Hand und hat den Schlüssel des sogenannten Abgrunds in der Hand. Hier steht im Griechischen das Wort Abyssos. Und dieses Wort Abyssos wird im Neuen Testament immer wieder benutzt in einer ganz bestimmten Anwendung. Das sehen wir zum Beispiel in Lukas Kapitel 8, Vers 31. Da heißt es, und sie baten Jesus, und zwar ist die Rede hier von Dämonen. Ein Mann wird Dämonen besessen und Jesus kommt in die Nähe und ja, Panik. Und diese Dämonen sprechen durch diesen Mann und es heißt dort, und sie baten ihn, dass er ihnen nicht gebieten möchte, in den Abyssos zu fahren, in diesen Abgrund. Und Jesus sagt, okay, dann fahrt in die Schweine. Ja, und die armen Schweine, die springen dann die Klippe runter. Das ist ein anderes Thema. Müsste man anders mal drüber reden. Ja? Schweinefleisch ist ja nicht so gesund. Nun, hier steht das gleiche Wort. Die Rede ist von dem Gefängnis von Dämonen, die zu Weltzeiten gebunden wurden. Gebunden wurden von Gott. Gott hat seine Hand darüber, über die ganzen finsteren Mächte, gebunden worden von Engeln und gebunden worden von Menschen. Ich habe das auch schon erlebt. Das ist kein Spiel, dass Menschen förmlich dämonisch besessen sind. Und Jesus, wir haben das im Lukas-Evangelium gesehen, wir können zu diesen Menschen hingehen und im Namen Jesu gebieten, dass diese Dämonen weichen müssen. Und da passiert was. Und im Grunde genommen könnte man sagen, diese Dämonen, die werden festgehalten in dieser Tiefe. In Judas 6 heißt es, Engel, die ihren Herrschaftsbereich nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Fesseln unter Finsternis verwahrt. Und diesen Schlüssel, so sage ich es jetzt mal, als Laie, ja, diesen Schlüssel hält Gott in der Hand. Da ist ein Gefängnis. So, und die haben erstmal Ruhe zu halten. Und plötzlich wird dieser Teufel, also dieser, was ich glaube, was hinter dem Stern steht, auf die Erde geschmissen sozusagen und er hat den Schlüssel in der Hand. Stern, da müsste es eigentlich klingeln. Im Jesaja Kapitel 14, Vers 12 heißt es, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen. Versteht ihr? Mit anderen Worten, ich wiederhole es nochmal. Gott erhört das Gebet der meisten Menschen, die jemals hier auf dieser Erde gewohnt haben. Und er zieht sich zurück. Er sagt, okay, ich ziehe mich zurück. Ich zeige euch, was es bedeutet, wenn ich nicht da bin. Dann kommt dieser, den auch heute schon, der als Fürst dieser Welt bezeichnet wird, der auch heute schon Macht hat, aber nicht diese Macht, die er hier hat. Und er kommt mit diesem sogenannten Schlüssel, schließt, ja, das ist natürlich symbolisch gemeint, er schließt diesen Abyssos auf. Und jetzt, was da jetzt losgeht, deshalb das Thema, da ist wirklich die Hölle los. Und deshalb ist das gar nicht unbedeutend, es ist extrem wichtig, auch wenn das für sonntags morgens jetzt nicht so unbedingt das prickelnde Thema ist. Ja? Aber es ist wichtig zu sehen, was da in der unsichtbaren Welt abläuft. Wir sehen sozusagen die unsichtbare Welt sichtbar. Das heißt im Vers 11, ich werde jetzt nicht auf die Beschreibung der Viecher eingehen, die da aus dem Schlund herauskommen. Das könnt ihr zu Hause gerne mal nachlesen. Aber das ist auch nicht die Sache. Es heißt im Vers 11, sie haben über sich einen König, diese Dämonen. Und das ist der Engel des Abgrunds. Sozusagen dieser Herr. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon und im Griechischen hat er den Namen Apollyon und das bedeutet in beiden Sprachen Zerstörer. Und es gibt einen Zerstörer und der will nur zerstören, der will nur kaputt machen. Es ist der Lügner von Anfang an. Wisst ihr, ich habe eigentlich auch keinen Bock, über dieses Thema zu reden, muss ich ehrlich sagen. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns vor Augen führen, es gibt nicht nur Hudi Hui, das Leben hier ist alles so wunderbar und ja, wir haben dann noch den lieben Gott, sondern hier findet ein Kampf statt. Und Jesus führt uns hier vor Augen, was in der unsichtbaren Welt hier bereits jetzt schon abläuft, aber dass er seine Hand darüber hält und dass er uns schützen will. Und was passiert, wenn er seine Hand nicht mehr darüber hält? Ja. Warum kommt das Bild jetzt schon? Ach, das kommt gleich. Wie gesagt, ich überfliege das jetzt mal auch aufgrund von der Zeit auch. Irgendwie habe ich mich da wieder ein bisschen verkalkuliert. Aber machen wir uns nichts vor. In Epheser Kapitel 6, Vers 12 heißt es, gerichtet an uns Christen, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Denk nicht, wir Christen sind ja manchmal genauso wie alle anderen Menschen. Ich glaube nur das, was ich sehe. Denk nicht, das ist alles. Es gibt darüber hinaus viel, viel mehr. Und deswegen brauchen wir einen übernatürlichen Gott, der übernatürlich eingreift. Wir brauchen den Heiligen Geist in unserem Leben. Und deshalb schreibt Paulus an die Epheser, denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Aber Gottes Macht hält sie jetzt in Schach. Und umso mehr, wenn du dein Leben in die Hand Gottes legst und wenn du sagst, Gott, ich möchte unter deinem Schutz stehen. Und deswegen bezeichnet er sich gerne als Vater. Ein Vater beschützt seine Kinder vor den bösen Onkels, ja? Und genau das ist das Bild, das zum Ausdruck bringen will. Und deswegen ist die Botschaft auch wieder von der Offenbarung, dass Gott sagt, ich bin doch da. Ich kann euch schützen. Ich kann meine Hand über euch halten. Aber dann kommt zu mir, alle, die ihr belastet seid und durchs Leben durchwandert. Ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben. 1. Korinther 15, Vers 57. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und das ist die Macht des Gebetes. Wir schauen jetzt auf diese ganze Szenerie hier. 5. Posaune, 6. Posaune. Aber es ist wichtig, dass wir das sehen, dass wir wissen, dass wir haben es hier nicht mit dem Papiertiger zu tun. Da sind diese Wesen, diese heuschreckenartigen Wesen, die mit Löwenzähnen und haben übrigens blonde Haare, warum auch immer, ja. Furchtbare Wesen, ja. Und die richten Schreckliches an. Und es heißt sogar, dass die Menschen den Tod suchen werden und sie werden ihn nicht finden. Stell dir mal vor, diese Menschen wollen sich umbringen und du willst dich umbringen, aber du jagst dir die Kugel durch den Kopf und stirbst nicht. Schlimm, extrem. Nun, ihr habt ja eben schon ein bisschen was gesehen. Wir haben uns ja an diese ganzen Typen, an diese Figuren schon gewöhnt hier. World of Warcraft. Du sagst vielleicht, wie kann der es wagen, so ein Bild im Gottesdienst zu zeigen? Weißt du was, wenn du Teenies hast oder so, dann schaust du besser mal, was sie so alles am Computer haben. Ja? Das ist ein sehr beliebtes Spiel. Das habe ich aus der Seite von Kids and Fun rauskopiert. Ja? Eine kindersichere Seite, weil wenn dein Kind da drauf ist, alles kein Problem, Transformers, ja. Und da gibt es auch nochmal so ein Vieh, das ist ja nur Metall zusammengesteckt, ja. Das ist schlimm. Das ist der Abaddon, oder? Gut, schlecht. Ich glaube nicht, dass er so aussieht, er sieht schlimmer aus. Vers 12 heißt es, das ist das eine Wehe, das ist vorüber. Sieh, es kommen noch zwei Wehe nach diesen Dingen. Das eine schauen wir uns jetzt noch an. Denn es heißt hier weiter, dass... Ich erkläre das kurz im Kapitel 9, Vers 13. Und der sechste Engel posaunte und ich hörte eine Stimme von den vier Hörnern des goldenen Altars. Also die Stimme kommt von Gott, der von Gott ist. Und zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, sage, löse die vier Engel, die an den großen Strom Euphrat gebunden sind. Hier werden Engel gelöst. Sprich, es handelt sich wieder, wenn diese Engel gelöst werden, sind sie gefesselt, sie sind gebunden. Auch hier handelt es sich um irgendwelche dämonischen Engel, die bis jetzt im Moment gebunden sind. Die keine Möglichkeit haben zu wirken. Warum? Weil Gott seine Hand über dieser Welt hält. Halleluja! Halleluja! Gott hält seine Hand darüber. Und ich bin so froh, dass es einen Gott gibt. Ja? Das ist nicht, und wir sehen das ja, wenn sie losgelassen, wenn da wirklich mal ein Verrückter losgelassen, wir haben das im eigenen Land erlebt, was das bedeuten kann. Wir können nur erahnen, was Gott alles bis zum heutigen Tag in Schach hält. Und wir sehen, dass sie hier in diesem Kapitel 9, ab Vers 13, da wird das alles erklärt, detailliert, dass wiederum ein Drittel der bereits dezimierten Menschheit durch die Konsequenzen sterben wird, was diese Engel hier auslösen werden. Also, zusammen mit diesem ein Viertel aus Kapitel 6, Vers 8, wenn man das mal mit den anderen Katastrophen noch zusammenaddiert, kommen wir vielleicht jetzt auf übrig noch 3 Millionen Menschen, die jetzt noch leben, zu diesem Zeitpunkt. Wie das Töten geschehen wird, das heißt im Kapitel 9, Vers 16, und die Zahl der Truppen zu Pferde war 2 × 10.000 × 10.000. Ich hörte ihre Zahl. Multipliziert sprechen wir hier von einer Armee von 200 Millionen. Das sind keine Chinesen. Ja? Denn seitdem die kommunistische Regierung in China mal erklärt hat, sie könne eine Armee von 200 Millionen Soldaten aufstellen, spekulieren Endzeitpropheten darüber. Ja? Das sind Chinesen. Nein, es sind keine Chinesen. Es ist eine Armee, die wird uns beschrieben, das sind keine Menschen, das ist eine Armee aus Dämonen sozusagen. Ja? Wer, wenn sie losgelassen? Das ergießt sich sozusagen über die Erde. Warum es auch keine Chinesen sind, dazu sagt Arnold Fruchtenbaum zu der Chinesentheorie. Er sagte, man müsste den Sinn dieser Beschreibung schon sehr pressen, wollte man auch nur einen einzigen Chinesen finden, der so aussieht, geschweige denn 200 Millionen. Ja. Außerdem haben sie keine blonde Haare. Aber das waren ja die anderen vorhin. Ja? Ich möchte auch dazu fügen, hier handelt es sich nicht um Panzer und irgendwelche Flugzeuge. Wir können ja immer sagen, ah, Johannes, der kannte das ja alles noch nicht. Der sieht ja plötzlich so eine F-16 da an sich vorbeirauschen und er beschreibt die. Ja? Nein, dafür passt die, da kannst du drehen und schieben, wie du willst. Ich glaube, man kann sich das nicht erklären. Wir haben hier das Sichtbarwerden der unsichtbaren Welt. Und das will ich nicht sehen. Halleluja, dass er uns errettet. Und alle dürfen dabei sein. Das ist meine feste Überzeugung. Gott will nicht, dass einer diesen Scheiß durchmacht. Ja? Aber es ist wirklich wahr. Man hat dafür keine Worte. Ich möchte zur Anwendung kommen. Und ich möchte eins herausstellen in diesem Ganzen drin. Könnt ihr euch erinnern, was passierte nach dem sechsten Siegel? Könnt ihr euch erinnern? Da hieß es, die Leute fingen plötzlich an, oder einige Menschen fingen plötzlich an, zu Gott zu schreien. Wehe uns vor dem Zorn des Lammes. Und wir glauben auch, dass als Folge von dem sechsten Siegel damals die Menschen wirklich nach Gott flehen und das löst eine weltweite Erweckung aus. Gott mobilisiert eine Armee, es heißt hier 144.000 Juden, Juden, die sich in dieser Zeit zu Jesus, Jeschua, bekehren werden. So, und dort wird in dieser Zeit, werden sich tatsächlich Menschen noch bekehren zu Jesus. Die werden aber scharenweise sterben durch den Einfluss des Antichristen. Ja? Das haben wir uns alles bereits schon angeschaut. Warum erzähle ich das? Nun, diese Gerichte lösten diese Erweckung aus. Man könnte doch meinen, okay, wenn das schon Erweckung ausgelöst hat, ein Rufen zu Gott, was wird denn erst nach den Posaunen passieren? Was wird denn erst passieren, wenn diese Leute dieses ganze Zeugs da um sich rum erleben? Ja? Und jetzt hör mal, was hier steht. Kapitel 9, Vers 20. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten auch nicht Buße von ihren Werken, ihrer Hände, und nicht mehr anzubeten die Dämonen und die Golden und Silbern und Bronzen und Steinern und Hölzern Götzenbilder, die weder sehen noch hören und wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht, noch von ihren Diebstählen. Was ist das? Wie kannst du nach so einer Zeit noch hart bleiben? Ich musste so ein bisschen an das Ende der Nazi-Zeit denken. Ja? Diese wahren Nazi-Größen kehrten auch nicht um von ihrem Wahn, als die Welt schon am Brennen war. Sie hielten fest, bis zuletzt, an ihrer Ideologie, an ihrer Philosophie, an ihren eisernen Kreuzen. Nicht alle, aber ein ganzer Haufen. Auch noch über die Zeit hinaus. Und manche gingen mit dem Führer, dem sogenannten Führer, mit in den Tod rein. Ich bin überzeugt davon, auch in unserer Zeit muss ganz viel, viel, viel passieren, bis wir aufhören, unseren Wohlstand anzubeten. Unsere Lebensphilosophien nachzulaufen. Unsere Lieblingsgötzen. Hier ist die Rede von toten Götzen, ja. Aber halten wir uns nicht so sehr fest an diesen materiellen Sachen, sondern wir haben auch Lieblingsgötzen wie Geld, Sex, Macht und Religion. Übrigens sind das die vier dominierenden Götzen, die jetzt da sind und die auch die Endzeit, diese sieben Jahre bestimmen werden. Ich glaube, auch Religion. Es wird ein neuer Superglaube entstehen. Nicht umsonst heißt dieser Antichrist Antichrist. Er wird sich nicht so nennen, mit Sicherheit nicht. Aber wir werden einiges noch von diesem Typ hören, der das schafft, Religionen zu vereinen. In einer Philosophie, die so dunkel und so düster ist, wo Menschen dran festhalten werden. Apropos Religion, Philosophie und Führer. Durch diesen Glauben werden die Menschen festhalten an dem, was der sogenannte Antichrist machen wird. Keine Ahnung, wir haben von diesem Antichrist hier nichts gehört bei den letzten Posaunen, oder? Aber ich vermute, ihm wird es gelingen, das Netz noch enger zu stricken und dass die meisten Menschen sich an ihm klammern werden. Nicht nach Gott schreien, sondern an ihn klammern. Ich frage mich nur, wenn diese Zeit kurz bevorsteht, dann müsste man ja sagen, das betrifft halt auch viele Menschen, die heute noch leben. Und das wird nicht über Nacht passieren. Ja? Sondern das muss irgendwie doch eingeimpft werden über eine lange Zeit. Wir haben es hier mit erwachsenen Menschen zu tun. Ich glaube, wir stehen kurz vor den Ereignissen der Offenbarung. Und nie war es so notwendig, dieses Buch zu studieren. Und weißt du was? Du allein hast das in deiner Hand. Du allein hast das in deiner Hand, ob das hier Science Fiction bleibt oder Realität wird. Alle, die heute sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe, ich han mei Glaube, dann frage ich mich, was ist das für ein Glaube? Was ist das für ein Glaube? Wenn Glaube nur Religion bedeutet, wenn Glaube nur das bedeutet, was du siehst, und weißt du, was das Tragische ist, wenn du sagst, ich glaube nur das, was ich sehe, tatsächlich wird auch dieses Gebet erhört werden. Du wirst eines Tages das sehen, was du glaubst. Plötzlich wirst du gar nicht mehr glauben müssen, sondern du siehst diese unsichtbaren Dinge sichtbar vor dir. Und das ist extrem tragisch. Und das ist ein Grund der Offenbarung, dich vom falschen Lebensziel wegzubringen und dir die Augen zu öffnen für Gott. Kapitel 5, Vers 9. Und du hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft. Das steht immer wieder vorne vor. Und Jesus möchte das. Jesus möchte das. Weißt du, das ist überhaupt kein Thema. Wir können das wie im Kino. Wir sitzen ja im Kino, wir schauen uns. Ihr seid ja so vieles gewohnt. Die Filme sind ja meistens auch schon ab 6 Jahre, ja, wo diese Fratzen drin sind. Das kennt man ja. Aber es kann tatsächlich wie im Kino sein. Jesus will nicht, dass ein Mensch das durchmacht. Was meinst du, warum das hier steht? Wenn wir alle da durchgehen müssten und Jesus sagt, freut euch des Lebens, ja? Lest die Bibel und du wirst auferbaut werden. Und wir würden sagen, okay, da kommt ja noch einiges auf mich zu. Have fun. Nein, diese Dinge sind geschrieben, um uns ein Stück weit zu warnen, um uns zu zeigen, wie sieht eine Welt aus ohne Gott? Wie sieht eine Welt aus, wenn das Gebet erhört wird? Ohne Gott durchs Leben zu gehen. Und deswegen ist der Ruf Jesu da, uns bei sich zu haben. Das ist nicht einfach eine blinde Drohung, das ist auch keine Erpressung. Oder hier, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja? Das hat damit nichts zu tun, absolut nicht. Es ist Realität, es ist eine Folge von der Sünde. Es ist eine Folge, das Dilemma der Erde, die Schöpfung lechzt förmlich danach, dass es das wieder eingeebnet wird sozusagen. Das ist Schöpfung rückwärts. Dass Gott sagt, das wird irgendwann passieren. Und es liegt an uns, wie wir damit umgehen. Wie gesagt, ich glaube, dass wir als Christen vorher zu ihm geholt werden. Er hat unser Siegel geknackt, er hat uns erlöst. Die Strafe müssen wir nicht mehr tragen. Gericht ist immer verdient. Und hier kommt es über Menschen, die Jesus in diesem Leben nicht anerkannt haben. Und das liegt alles an uns, wie wir damit umgehen. Dennoch ist dieser Geist, und damit schließe ich, dennoch ist dieser Geist des Antichristen unter uns. Und vor dem müssen wir als Christen auch auf der Hut sein. Dieser Geist Isabel, Sie erinnert euch vielleicht, der beeinflusst uns. Da hängen wir drin. Wir hängen in diesem Leben drin. Wir sind Teil dieses Lebens. Machen wir uns nichts vor. Wir sind beeinflusst. Ich habe häufig auch schon mal von diesem Mainstream gesprochen. Wir schwimmen mit in dieser Geschichte. Und ich muss ehrlich auch eingestehen, ich kann auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, ob all das, was ich mache, ob das alles 100% göttlich ist. Ich muss das immer wieder Jesus hinlegen und Gott fragen, ist das richtig, was ich hier mache? Ja? Wir haben eben von diesen Götzen gehört. Geld, Sex, Macht, Religion. Das beeinflusst uns alle. Und es liegt an dir, ob du Mainstream bleibst. Das ist auch eine willentliche Sache, wenn du sagst, ist doch alles in Ordnung, ich mache weiter wie bisher. Aber wenn du in dich gehst, deswegen sagt Gott, er liebt ein demütiges Herz, ein zerbrochenes Herz, was Gott fragt. Gott, ich möchte deinen Weg gehen. Deshalb sagt er, geht zu den Kindern und lernt von ihnen. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in mein Reich kommen. Dass wir von unserem hohen Ross runterkommen, auch als Christen, und sagen, Gott, gibt es Dinge, die bei mir falsch laufen? Und ich möchte euch zum Abschluss einfach nur was vorlesen. Vielleicht stehen wir dazu auf, während ich das lese. Und das ist eine Anweisung, die soll für uns als Christen dastehen und es soll eine Ermutigung sein. Für dich als Mensch, der mit Jesus unterwegs ist, wie du mit ihm, wie wir gemeinsam zum Ziel kommen. Das sagt dieser gleiche Johannes, schreibt, dass der hier die Offenbarung aufgeschrieben hat. Dieser gleiche Johannes schreibt, liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Damit meint er nichts anderes. Seid nicht einfach Mainstream. Ja? Macht nicht einfach alles, was alle anderen machen und denkt, das ist ja schon okay. Wenn jemand die Welt liebt, dann kann die Liebe des Vaters nicht in ihm sein. Das ist ziemlich krass ausgedrückt, aber das ist das, was beschrieben wird. Weil diese Welt beeinflusst wird von, das Neue Testament sagt das, von diesem Geist des Antichristen, der in der andere Richtung geht. Denn alles, was in der Welt ist Begierde des Fleisches, Begierde der Augen, Hochmut des Lebens. Das ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und die Welt wird vergehen und ihre Begierde. Wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Amen. Kinder, schreibt Johannes, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen bereits aufgetreten. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Und schau dich doch mal um, was da ist. An negativen, an falschen Botschaften, offensichtlich Lügen, die einen umgeben. Das ist ja der Punkt. Vers 20. Und ihr habt die Salbung. Jetzt kommt der Punkt. Wie können wir damit umgehen? Ihr habt die Salbung. Ihr habt die Salbung von dem Heiligen. Und habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, weil ihr die Wahrheit nicht kennt, sondern weil ihr sie kennt und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit ist. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch durch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Habe ich was falsch gelesen? Ah ja, gut. Der Herr ist unter uns. Ja. Herr Jesus, und ich bitte dich jetzt darum, dass du uns hilfst. Ich finde das schon krass, was da steht. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben und ich spreche jetzt zu uns, die deine Kinder sind. Du hast uns deinen Heiligen Geist gegeben. Und wir haben alle das Wissen, heißt es. Wir brauchen auch keine Sorgen zu haben, wir brauchen keine Angst zu haben. Wenn wir mit dir unterwegs sind und wir denken an diese kleinen Kinder, die so einfach ihren simplen Glauben leben. Herr, wenn wir mit dir unterwegs sind, brauchen wir keine Furcht zu haben. Du hast uns die Salbung mit dem Heiligen Geist gegeben. Wir haben das Wissen. Und ich bitte dich jetzt, dass du mit uns durch die Reihen gehst. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns an jeden Einzelnen auch überführst. Von Dingen, die da sind. Wir haben heute ein bisschen unbequemes Thema gehabt. Ein ziemlich unbequemes Thema gehabt. Wir haben gesehen, was es bedeutet, wenn dem Teufel Tür und Tür geöffnet wird. Wir wollen dir sagen, Jesus, wir wollen im Licht sein. Jesus, wir wollen dir sagen, komm in unser Leben, dass alles andere weichen muss im Namen Jesu, was von unten ist, was dämonischen Ursprungs ist. Ich bitte dich, dass du durch mein Leben, durch unser Leben durchgehst und dass du uns einfach zeigst, was da nicht hingehört. Herr, ich bitte dich darum, dass es nicht so etwas Gesetzliches ist, sondern einfach so das tiefe Wissen, das tiefe Überführtsein. Boah, ich will einfach nur nah bei Jesus sein. Bitte, komm du einfach durch deinen Heiligen Geist. Schaff du das. Und ich glaube, das ist wahr, wenn es hier steht, dass wir das Wissen haben durch deinen Geist und wo du keinen Zugang mehr hast, da bitte ich dich, nimm du Sünde weg, komm du in unser Leben, vergib du uns, reinige uns, stell uns wieder her. Komm du einfach, Jesus. Und solange wir dich haben, brauchen wir keine Furcht zu haben vor all diesen Wesen, die wir hier sichtbar gesehen haben, die irgendwo unsichtbar sind, aber wir dürfen wissen, du hast deine Hand über uns. Und niemand wird uns aus deiner Hand reißen. Ich möchte dich bitten für diejenigen, die hier unter uns sind, die noch keine persönliche Beziehung zu dir haben. Herr, es ist schon eigentlich ein heftiges Thema für jemand, der dich noch nicht kennt. Und mir ist schon klar, dass das auch einiges braucht, das alles irgendwie zu fassen, was man hier heute Morgen gehört hat. Aber ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist zeigst, worum es geht. Dass es keine Drohbotschaft ist, sondern dass es eine frohe Botschaft ist. Eine Botschaft, wo du sagst, komm zu mir. Alle, die ihr beladen seid. Alle, die ihr nach dem Ziel sucht. Alle, die ihr 7 Siegel in eurem Leben habt. Ich will euch erquicken. Ich will euch vergeben. Ich will euch annehmen. Komm zu Jesus. Glaub an ihn. Er hat so viel vor mit dir. Er will dir Sinn im Leben geben, er will dir Schuld vergeben, er will dir eine Perspektive geben, er gibt dir eine positive Sicht, eine gute Perspektive für ewiges Leben. Und er will dich zum Ziel bringen. Er will nicht, dass du dort endest, was wir heute gesehen haben. Danke, Jesus. Danke, dass du mit uns gehst. Amen.